Heute aus dem Literaturhaus in Stuttgart zu Gast ist Martina Hefter mit ihrem Roman Hey, guten Morgen, wie geht es dir? Mein Name ist Silke Arning, hallo und herzlich willkommen, Frau Hefter.
Hallo zusammen.
Frau Hefter, haben Sie eigentlich so im Vorfeld dieser Veranstaltung mal auf dieser Website Time and Dates nachgeschaut, wie der Himmel über Stuttgart heute Abend aussieht?
Nein, das habe ich tatsächlich nicht, aber ich wusste es schon, weil ich gestern mit meiner Lektorin Katharina Körber, wir haben uns geschrieben und da hat sie mir geschrieben, dass es regnen würde, ganz schlimm. Insofern wusste ich das.
Ich habe das natürlich jetzt nicht ohne Grund so gefragt. Time and Date ist ja eine Website, die sich mit astronomischen Vorgängen beschäftigt, also nicht nur mit dem Himmel, mit den Planeten, den Sternen, Mondphasen und auch Sonnenzeiten. Und das spielt ja auch in Ihrem Roman eine große Rolle. Woher kommt Ihre Begeisterung für die Astronomie? Also nicht Astrologie, sondern Astronomie.
Jetzt kann ich gar nicht so genau sagen. Das hat mich schon als Kind interessiert. Ich glaube, das ist so eine Faszination, die so ein bisschen vielleicht auch eine romantische Faszination ist. Ich finde es aber auch einfach in einem wissenschaftlichen Sinn ganz spannend, ohne jetzt mich sehr gut auszukennen. Also es ist ein Hobby vielleicht und ich habe das meiner Figur Juno ein bisschen mitgegeben, weil ich dachte, da kann man auch viel draus machen. Das Weltall, das erlaubt so im Schreiben dann auch Perspektiven zu eröffnen. Also man ist ganz unten auf der Erde und guckt in den Himmel und dann hat man schon so ganz andere Dimensionen. Im Roman steht ja auch einmal, dass Astronauten zum Beispiel, die auf den Mond gefahren sind, denen kam die Erde gleich viel verletzlicher vor. Und ich glaube, das waren alles so Anknüpfungspunkte, die erschienen mir so für meine Hauptfigur auch ganz sinnvoll.
Genau, kommen wir erstmal zum Roman und auch für Sie so ein bisschen möchte ich den Inhalt zusammenfassen. Es hat ja nicht jeder vielleicht auch das Buch schon gelesen. Es geht eben um Juno, wir haben gerade schon von ihr gehört, eine Leipziger Künstlerin, die lebt mit ihrem an MS erkrankten Mann Jupiter zusammen, hat also auch einen entsprechenden kosmischen Namen. Er ist Schriftsteller und sie müssen auch immer aufpassen, sie leben auf schmalem Fuß, müssen immer gut ihr Geld einteilen. Es ist also ein schwieriger Alltag, den die beiden dann bewältigen müssen und in schlaflosen Nächten hat dann eben Juno angefangen, im Internet mit sogenannten Love-Scammern zu chatten. Love-Scammer, das sind vor allem eben Männer, die dann im Netz mit einem gefälschten Profil unterwegs sind, die versuchen auch mit Frauen, hauptsächlich älteren Frauen, auch in Kontakt zu kommen und da eine Beziehung aufzubauen. Und am Ende steht dann sehr oft auch ein böses Erwachen. Und Juno macht eben das, eben um sich nachts die Zeit zu vertreiben, bis sie dann eben eines Tages auf Benu aus Nigeria trifft. Und da wird das dann doch alles nochmal anders. Also so im Großen und Ganzen mal so der rote Faden in diesem Roman. Die Love Scammer, das ist ja eigentlich kein neues Phänomen, muss man sagen. Also früher hat man von Heiratsschwindlern gesprochen, würde ich mal so sagen. Sehen Sie da einen Unterschied? Haben Love Scammer heute noch eine andere Qualität, also diese klassischen Heiratsschwindler?
Also es wird tatsächlich auch genau so genannt, die moderne Form, digitale Form des Heiratsschwindels. Ich denke schon, das ist sehr, sehr ähnlich und es findet aber eben nicht mehr dieser persönliche Kontakt statt. Das ist der Unterschied logischerweise und es wird ein bisschen in manchen Ländern, wo das sehr häufig praktiziert wird, wird es auch manchmal in organisierter Form gemacht. Also es gilt auch als Form des organisierten Verbrechens. Das ist vielleicht ein bisschen der Unterschied zu dem früheren klassischen Heiratsschwindler, wo man sich immer so, ich kenne sowas nur aus Filmen, glaube ich.
So eine windige Person, ja,
mit Hut oder so. Und erst neulich wieder habe ich eine Reportage über Nigeria gehört. Das ist eines der Länder, wo es ziemlich häufig vorkommt, dass es tatsächlich so im großen Stil halt auch praktiziert wird. Und ja, das ist so ein bisschen der Unterschied, dass es größer, globaler wird. Und es gibt auch Zwangsarbeit mittlerweile zum Beispiel. Vor allem in Südostasien passiert das inzwischen, dass mittellose Menschen, denen wird dann versprochen, komm zu uns, du hast hier eine Arbeit und kriegst Essen und dann müssen die tatsächlich, das mit Androhung von Gewalt, müssen die diese Arbeit verrichten.
Wie kommt man denn zu diesem Thema? Also das ist ja nicht so unbedingt so ein Thema, das man sich als Autorin einfach mal so vornimmt.
Ja, das hat schon einen autobiografischen Hintergrund, weil Ich habe auch solche Nachrichten bekommen von Love-Scammern. Die schreiben eben in den sozialen Medien ganz oftmals sehr gezielt Frauen ab einem gewissen Alter an. Da gucken die so ein bisschen, ist die vielleicht verheiratet oder verwitwet? Das kann man ja manchmal auch sehen an den Bildern oder was man so über sich selbst preisgibt. Und ich habe gewusst, da kann was nicht stimmen. Ich wusste damals noch nicht, dass das Love-Scamming ist, aber ich habe schon auch gemerkt, nee, das ist jetzt nicht echt. Ich dachte, das ist sowas wie, vielleicht muss man auf einen Link klicken und dann kriegt man irgendwelche Viren oder sonst was. Dann habe ich das zufällig erfahren, worum es sich handelt. Und ich war dann in so einer Stimmung damals, dass ich irgendwie neugierig war und aber auch ein bisschen ja fast verärgert, dass ich auch solche Anfragen kriege. Ich dachte, so alt bin ich jetzt eigentlich noch gar nicht oder ich brauche gar niemanden. So. Und hatte dann so eine Art von komischen Provokationswillen tatsächlich und habe tatsächlich auch geantwortet. Ah. Habe selbst Lügen erzählt, wie es ja auch die Juno im Roman erst macht. Und das war so ein bisschen der Ausgangspunkt, weil dann zum einen sehr viele dieser Love-Scammer mir auch geglaubt haben, was ich ganz merkwürdig fand, weil ich auch dachte, auch bestürzend fand irgendwann. Also es war irgendwann gar nicht mehr so lustig, weil ich dachte, die müssen ja genauso bedürftig sein auf eine andere Weise wie die Frauen, denen sie so viele Lügen schicken. Da ging dann sehr viel Denkprozess los und eigentlich wollte ich zuerst einen Essay darüber schreiben, aber ich habe auch gemerkt, dass da steckt noch so viel mehr drin und dass ich mit einem Essay gar nicht mehr fassen kann. Und wenn man was nicht mehr fassen kann in der Sprache, in der Literatur, finde ich immer, dann ist die große Chance der Fiktion. So, und dann habe ich gedacht, da muss vielleicht doch ein Roman draus werden.
Und ist ja auch.
Ja.
Aber wie war denn so dieses Gespräch, das sich da entsponnen hat? Also Sie hatten jetzt auch Kontakt mit Nigeria speziell. Mhm. War das relativ schnell erkennbar, worauf die zusteuerten? Also das ist ja oft so eine Entwicklung, dass dann nach einer gewissen Zeit um Geld gebeten wird, weil man in eine furchtbare persönliche Notlage geraten ist oder so. Ist Ihnen das auch passiert?
Nee, soweit ist es tatsächlich mit den Love-Scammern, bis auf dem einen, über den werde ich gleich noch erzählen, soweit ist es da nie gekommen. Also die haben mich entweder dann doch auch blockiert, wenn sie es doch irgendwie erkannt hatten, das ist komisch, was die schreibt und die vergeudet hier nur meine Zeit. Oder ich habe das dann irgendwann abgebrochen, weil ich auch eben gemerkt habe, ich will auch nicht weiter lügen und wie löse ich das auf. Aber eben mit einem Menschen, der hier in dem Roman so ähnlich ist, im Roman heißt er Benu, war das tatsächlich so, dass er mir nicht geglaubt hat und gleich gesagt hat, haha, du schreibst ja lustige Sachen und ich glaub dir nicht. Und dann habe ich tatsächlich auch geschrieben, ich glaub dir aber auch nicht. Und das war ein junger Mann aus Nigeria. Und mit ihm habe ich dann eine längere Unterhaltung tatsächlich geführt. Aber da kam es eben auch nicht dazu. Das war dann wirklich so, ich glaube, von einerseits gegenseitiger Neugier, aber auch gegenseitiger Vorsicht getragen.
Ja, wobei diese Beziehung, die sich da entspinnt, ist ja genau auch dadurch charakterisiert. Also einerseits kommt man doch in so eine Vertrautheit, andererseits steht da immer dieses große Misstrauen. Wer ist das eigentlich? Eigentlich will der ja gar nichts von mir richtig wissen persönlich, der will mich nur ausnehmen. Also das ist schon irgendwie auch eine fatale Konstruktion, weil man letztendlich es sehr schwierig macht, dann zu so einer anderen Ebene der Verständigung auch zu kommen.
Ja, auf jeden Fall. Das war genau mein eigener Konflikt und tatsächlich fand ich den auch wirklich lohnenswert im Roman, den zu verhandeln, diese gegenseitigen Beschränkungen, würde ich mal sagen, diese gegenseitigen Ängste auch, mit wem man es eigentlich wirklich zu tun hat, die vielleicht sogar von meiner oder hier von Junos Seite auch größer waren und dann eben auch natürlich Juno, wir bleiben vielleicht mal bei Juno, ist dem Benu gegenüber eine privilegierte weiße europäische Frau und das alleine birgt schon so viele Fallstricke und so viele Schwierigkeiten, in die man da auch alleine von einem ethischen Standpunkt her auch kommen kann. Und das hat die Unterhaltung auf der einen Seite natürlich aber eben auch interessant gemacht und aber eben auch schwierig.
Ja, die Juno geht da ja auch durchaus auch selbstkritisch mit sich um, also weil sie sich dann ab einem gewissen Punkt dann hinterfragt. Ich bin ja eigentlich davon ausgegangen, dass mein Gegenüber ein Lügner ist, jetzt öffnet er sich, aber ich lüge ja die ganze Zeit. Also das ist dieser ethische Konflikt, aber auch eben dieses Gefälle zwischen sozusagen Industriestaat und Entwicklungsland. Und dann, ich habe es eingangs erwähnt, Juno und Jupiter leben in etwas, ja auch nicht prekären Verhältnissen, kann man eigentlich nicht sagen, aber es ist echt wirklich schwierig. Und Umgekehrt lebt natürlich auch dieser Evo in schwierigen Verhältnissen, die dann auch noch von Gewalt geprägt sind. Das reflektiert sie ja dann auch. Was berührt sie da?
Ja, genau diese Frage, ob man Privilegien überhaupt so abstufen kann oder ob es das gibt zum Beispiel. Also Juno in ihrer Situation ist auch nicht unbedingt eine von den privilegierten Menschen. Sie pflegt einen schwerkranken Mann, ist auch keine junge Frau mehr. Das ist ja auch schon etwas, also in unserer Gesellschaft zumindest, wo die Privilegien schwinden. Und dann aber gegenüber Benu, also sie bekommt ja schon einiges mit von den Lebensverhältnissen dort. Er lebt in einer kleinen Stadt in Nigeria. Das ist dann schon so, dass sie trotzdem anfängt, das zu vergleichen. Und das führt eigentlich aber auch zu keinem Ergebnis, weil man kann das eigentlich nicht vergleichen. So, wer ist jetzt besser dran? Und das sind schon Sachen, die sind bedrückend auf eine Weise. Und aber natürlich schon auch ganz, ganz klar, konkret zu sehen, wie Lebensverhältnisse auch aussehen können. Das merken wir ja oft gar nicht mehr, wie gut es uns eigentlich geht. Und das ist dann aber natürlich auch gleich wieder so ein bisschen sehr moralisch, weil naja, wir haben es uns jetzt auch nicht ausgesucht und da muss man eben immer wieder so abgleichen.
Warum macht sie das eigentlich? Ist sie einsam in dieser Beziehung oder langweilt sie sich in dieser Beziehung? Ist sie überfordert oder was treibt sie an, sich dann nachts hinzusetzen? Das ist ja sicherlich nicht nur, um jetzt gegen diese Schlaflosigkeit anzukämpfen.
Ja, also ich glaube, einsam ist sie vielleicht gar nicht, aber diese Schlaflosigkeit kommt, glaube ich, schon auch vielleicht aus einer körperlichen Überforderung oder aus einer generellen Überforderung. Das kann kräftezehrend sein, mit einem schwerkranken Menschen zusammenzuleben. Aber ich glaube, bei Juno, sie ist ja auch Performance-Künstlerin, also sie ist Künstlerin und ich glaube, ein großer Anteil ist schon auch eine gewisse Form von auch künstlerischer Neugier, die sie nicht so ganz zähmen kann. Und das spielt schon auch eine große Rolle. Und mit so einer künstlerischen Energie kann man sich natürlich auch die Nacht um die Ohren schlagen.
Wir haben ja schon eben auch gehört, der Roman hat mit ihren eigenen Erfahrungen zu tun. Und es gibt doch etliche Ähnlichkeiten zwischen der Protagonistin und Ihnen. Wie viel von Juno Isabella Flock, so heißt sie ja, ihre Protagonistin, steckt denn in Martina Hefter? Und warum haben Sie es auch so angelegt?
Ich würde mal sagen, die Ausgangssituation ist eine, die ich kenne. Und die Personen haben im Schreibprozess ihr Eigenleben entwickelt. Aber da ist schon auch einiges, also in Juno, Isabella Flock, ist schon auch einiges von mir drin. Das würde ich auch gar nicht verleugnen. Und ich glaube aber auch tatsächlich, im Schreiben ist immer sehr viel oder einiges von einem selbst in zumindest einem oder einer Protagonistin in einem Roman. Also selbst wenn ich über eine historische Figur schreibe, ich kann mir nicht vorstellen, dass da nie etwas von einem selbst drin sein soll, weil ich glaube, dass, wie soll ich sagen, ein Grundmotiv im Schreiben, dass man schon über sich selbst auch nachdenkt, wie man selbst vielleicht die Welt betrachtet und insofern finde ich das gar nicht schlimm, das zuzugeben. Und trotzdem hat sie sich natürlich verselbstständigt, ist eine eigene Figur geworden, wie alle Figuren im Roman.
Ja, ich meine, dieses autofiktionale Erzählen ist ja so ein bisschen Trend gerade. Also es gibt viele bekannte Namen, also Annie Ernaux zum Beispiel ist ein ganz berühmtes Beispiel, ja. Clemens Setz, Ruth Schweikart. Jetzt ist die Frage, warum macht man das, mit welcher Haltung geht man daran, auch natürlich eigene Erfahrungen zu transportieren und dann weiter zu reflektieren, aber auch manchmal ist es so ein bisschen die Lust am Versteckspiel, dann können Sie alle raten, oh, wie viel ist denn das jetzt, stimmt das wohl, hat die das tatsächlich gemacht oder nicht? Oder vielleicht auch so ein Mittel, um Dinge zu erzählen, die ja eben einfach nicht so einfach sind.
Ja, das kam sicher auch dazu. Das habe ich mir schon auch gedacht, dass ich schon das Bedürfnis hatte, gerade auch in der Situation mit einem pflegebedürftigen Menschen darüber zu schreiben, weil ich glaube auch, das ist ein wichtiges gesellschaftliches Thema. Wie leben wir, wie gehen wir mit Behinderungen um? Wie barrierefrei sind wir als Gesellschaft? Und da ich nun mal mit so einem Menschen zusammenlebe, wieso sollte ich dann auch etwas erfinden? Also etwas ganz anderes erfinden in dieser Richtung? Das wäre mir ganz komisch vorgekommen. Mir wäre nicht so richtig in den Sinn gekommen, weshalb.
Vielleicht können wir noch kurz erzählen, Juno lebt ja mit einem Mann zusammen, der an MS erkrankt ist. So ist das mit ihrem Mann auch, Jan Kuhlbrot, der übrigens auch Schriftsteller ist und auch über seine Erkrankung auch ein Buch geschrieben hat, Krüppelpassion. Und sie beschreiben ja auch in ihrem Roman sehr gut diese Rituale, die die beiden ausgeprägt geprägt haben, um ihren Alltag auch meistern zu können. Es ist ja dann immer von denselben Handgriffen begleitet und damit das ganze Radwerk so gut funktioniert. Also wenn man zum Beispiel auf Reisen geht, diese Situation, denke ich, haben Sie auch erlebt dann am Bahnhof, dass man da nicht weiterkommt, oder?
Ja, das haben wir auch erlebt. Das ist eine Episode im Roman, wo da fahren Sie zu einem Literaturpreis, bei dem Jupiter teilnimmt. Und dann müssen Sie einsteigen in den ICE. Und da braucht man, wenn man mit einem Rollstuhl unterwegs ist, so eine Einstiegshilfe. Das sind diese Kästen, die sieht man manchmal am Bahnsteig stehen. Und die muss man hochpumpen. Und dann wird man da in den ICE hochgehievt. Und in dem Roman kam diese Einstiegshilfe nicht. Und Juno und Jupiter hatten dann natürlich Angst, weil es ging dann wirklich auch um den Literaturpreis, dass sie da pünktlich kommen. Und so genau so haben wir es natürlich nicht erlebt, aber ich habe das schon immer mal erlebt. Ich glaube, ich muss die Anekdote einfach erzählen. Wir sind zusammen nach Frankfurt zur Verleihung vom Deutschen Buchpreis gefahren und waren im ICE und sind dann in Frankfurt ausgestiegen oder wollten aussteigen und da kam die Ausstiegshilfe nicht. Und ich dachte dann so, das ist jetzt ein komisches Omen. Weil es geht auch um einen Preis und im Buch kommt die Einstiegshilfe nicht und im echten Leben kommt die Ausstiegshilfe nicht und dann habe ich den Preis gewonnen. Das war, weil im Buch hat Jupiter auch den Preis gewonnen.
Schön. Also Jupiter, so war es jetzt mal meine Empfindung, der ist so als bestimmende Größe dieses Alltags, dieses Zusammenlebens natürlich da, aber er bleibt irgendwie so dezent im Hintergrund. Und das hat für mich so ein bisschen gedauert, bis er dann so Kontur bekommen hat und mehr in den Vordergrund trat. Und ich habe mich dann auch gefragt, warum eigentlich Juno nie, nicht ein einziges Mal mit ihnen über ihre nächtlichen Gespräche dann spricht, also ihm irgendwie erzählt. Das ist ja sicherlich auch eine spannende Bereicherung ihres Alltags und auch so ihres Lebens. Hängt das mit deren Beziehung, Qualität der Beziehung zusammen, dass sie vielleicht da nicht genügend Zutrauen oder Vertrauen hat? Oder ist das vielleicht eher so dieses, da habe ich einen Bereich für mich?
Ja, das ist es sicher auch, den Bereich für sich zu haben. Aber ich glaube, sie will ihn auch in einem Sinne schützen, dass sie nicht möchte, dass er sich Sorgen um sie macht. Weil dann müsste sie zugeben, dass sie abends vielleicht auch schlecht schläft, dass es irgendwie ihr vielleicht manchmal auch nicht so wirklich gut geht und das will sie immer ein bisschen vor ihm verbergen und Jupiter kriegt das natürlich trotzdem mit, der weiß das schon. Und natürlich, es ist immer schwierig, seinem Ehemann zu erzählen, dass man mit einem anderen Mann chattet, egal worüber man chattet. Das sind ja, wie gesagt, keine schwierigen Sachen, über die sie mit Venu chattet oder so. Aber natürlich ist da so, ich glaube, diese Scheu ist schon auch ein bisschen da.
Jetzt ist ja, muss man auch sagen, Juno jetzt nicht so eine Ehefrau, die ihren Mann den ganzen Tag betüddelt und hinter ihm steht, ihm alles abnimmt und jeden Wunsch von den Lippen abliest, sondern sie geht ja auch ihren eigenen Bedürfnissen, dem Tanz nach beispielsweise. Aber sie hat so ihre spezielle Art. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ihre Art der Fürsorge hat auch gewisse Grenzen, oder?
Ja, ich glaube auch, das geschieht aber schon auch ein bisschen aus Überforderung, weil sie gar nicht weiß, wie könnte sie ihm denn jetzt noch eine Freude machen. Und sie ist ja auch in diese Situation mit reingeworfen. Also der Jupiter hat die Krankheit zwar nicht seit vorgestern, aber trotzdem, wenn man so eine Angehörige eines chronisch kranken Menschen ist, man wird da mit reingeworfen, auch unvorbereitet und muss mit dieser Situation irgendwie klarkommen. Und ich glaube, das sind alles so Ausdrücke davon, dass man kann da nicht immer alles richtig machen. Man handelt manchmal absurd oder mag vielleicht nach außen hin lieblos erscheinen, aber ich glaube, sie versucht irgendwie so das Beste zu tun. Und natürlich ist sie ist auch eben Künstlerin, genau. Sie arbeitet, sie möchte das auch nicht aufgeben. Und auch Jupiter möchte das nicht. Das kommt ja im Buch sogar dann mal vor am Schluss.
Genau. Und was dann auch in dem Roman einmal auftaucht, nämlich Stichwort Pflegeheim, ist ja ein ganz sensibles Thema dann auch in so einer Beziehung. Und der Jupiter macht da mal so einen Vorstoß, auf den sie dann sehr ablehnend auch reagiert. Haben Sie das daheim auch schon verhandelt? Oder ist das so etwas, wo man das erstmal so als Tabuthema irgendwie umkreist auch nur?
Ja, es ist schon sehr selten mal ein Thema, aber jetzt, wo wir beide auch älter werden, kommt das schon immer mehr auf, aber ja, wir verdrängen es schon auch ein bisschen, wie die Juno. Juno will da ja gar nichts davon wissen und das kenne ich schon auch ein bisschen, dass ich sage, nee, wir sitzen das jetzt erstmal aus.
Ja, wir machen das mal weiter.
Ja.
Mal gucken, was dann passiert.
Ja. Aber ich finde es eigentlich auch in Ordnung, weil dann soll das auch noch von einem verlangt werden, dass man das dann alles schon so ganz vernünftig plant und wo man eh schon in dieser Situation ist, die so wirklich anders ist als das normale alltägliche Leben von Menschen, die jetzt in dem Sinne nicht krank sind. Und dann soll man das auch noch alles schon so minutiös planen. Das macht doch kein Mensch. Also
ja, es gibt natürlich schon Menschen, die haben ein großes Sicherheitsbedürfnis und wollen irgendwie so alles ausloten, was, wenn und müssen wir nicht doch schon und sollte man nicht schon mal Kontakte knüpfen und Beziehungen und so. Und da sind die beiden ja auch sehr cool eigentlich, finde ich. Finde ich sehr bewundernswert, wie die dann damit umgehen eigentlich. Und auch so erstmal versuchen, auch für sich diesen Alltag zu meistern, aber auch noch mehr zu entwickeln. Und da kommen wir zu diesem künstlerischen Engagement, ihrem, aber auch seinem schriftstellerischen Engagement eben auch. Also, dass sie da ihr Leben auch weiter in die Hand nehmen. Und das ist für sie auch, glaube ich, für die beiden ein echtes Agreement.
Ja, definitiv. Und das ist ein ganz wichtiges Stichwort, weil auch Jupiter ist ja Künstler, also er ist Schriftsteller und er kann seiner Arbeit weiter nachgehen. Und das ist ja auch etwas, was beide immer hochhält. Das ist ja auch ein verkappter Künstlerinnenroman, würde ich immer sagen, über künstlerische Energie, die einen dann auch am Leben hält und die einen hochhält und die einen weitermachen lässt. Und deswegen sitzen die das, glaube ich, auch aus in ihrer Wohnung und wollen von einem Pflegeheim nicht unbedingt was wissen, was vielleicht nicht so der Ort ist, an dem man sich so eine Künstlerinnen-Existenz noch so einfach vorstellen kann.
Also das wird so ein bisschen eher ausgeblendet, aber was sie tatsächlich auch sehr bearbeiten in diesem Roman, was sie auch wie so ein roter Faden immer durchzieht, sind die Fragen, die sie ans Alter stellen, weil damit beschäftigt sie sich ja auch schon sehr, kann ich eigentlich in meinem Alter noch als Tänzerin überhaupt unterwegs sein, passt es irgendwie noch in diese Gesellschaft, sind das tatsächlich Diskussionen, auch denen sie begegnet sind?
Ja, auf jeden Fall. Also man muss dazu sagen, Juno ist in dem Buch Performance-Künstlerin und trainiert Ballett einfach, um sich fit zu halten und auch um Bühnenpräsenz zu haben. Und aber eben auch als Performance-Künstlerin, sie arbeitet in der freien Szene. Also sie ist nicht an einem Theater jetzt fest angestellt. Und diese Art von Performance ist so theaternah. Und natürlich, da gibt es eigentlich um sie herum wenige Frauen in ihrem Alter, sogar noch weniger als am Stadttheater. Aber diese Diskussion kennen wir ja alle, dass in den Theatern, auch in Filmen, Frauen über 50, jetzt wird es gerade ein bisschen besser, aber dass die so langsam verschwinden, dass die Rollen weniger werden. Und das, natürlich, das kriegt sie zu spüren oder sie macht sich diese Gedanken. Und manchmal denke ich mir aber, sie macht sich die vielleicht auch ein bisschen deswegen, weil die von außen, von der Gesellschaft an sie rangetragen werden. Sie selber ist eigentlich relativ fit, sagt jetzt nicht, mir tun alle Knochen weh oder so. Da ist sie vielleicht so auch vorauseilend pessimistisch. So kam es mir jetzt oft vor, wenn ich so drüber nachgedacht habe.
Stimmt, aber es wird immer zum Thema gemacht. Kommen wir nochmal auf den Tanz auch zu sprechen. Das ist ja eigentlich mehr als jetzt nur Tanz. Es ist so eine Mischung aus Bühnenarbeit, es ist Autorinnenschaft auch, weil sie es selber schreiben. Experiment, würde ich mal so sagen. Was treibt sie da an?
Ja, ich glaube tatsächlich, das klingt so wahnsinnig banal, aber die Lust am Spielen, die Lust tatsächlich auch in eine andere Rolle zu schlüpfen, wobei ich eben da nicht als Schauspielerin agiere und wirklich in so schauspielerische Rollen schlüpfe, aber man ist ja trotzdem eine andere Person auf der Bühne. Und Dinge auszuprobieren, Text, Sprache vor allem auch nochmal anders auszuprobieren, als sie nur niederzuschreiben, so dieser mündliche Aspekt, das finde ich super spannend. Bewegung, ich tanze halt schon immer noch sehr gerne, muss ich gestehen. Wir haben auch immer große Tanzanteile in unseren Stücken. Ich arbeite auch oft mit Tänzerinnen und Choreografinnen zusammen.
Ja. Es wird dann oft so gesagt, Martina Hefter arbeitet so an der Schnittstelle von Tanz und Text. Was heißt das genau?
Ja, das ist immer so ein schwieriger Ausdruck, den habe auch gar nicht ich erfunden. Das hat irgendjemand mal geschrieben und das lässt sich dann natürlich immer ganz gut verwenden für so eine kurze Beschreibung. Ich kann vielleicht sagen, was wir nicht machen. Wir machen, das hört sich oft so an, man wirft alle Kunstformen ineinander in einen großen Topf und rührt einmal um und dann kommt da so ein irgendwas ein Allerlei heraus. So ist es tatsächlich nicht, aber ich glaube halt schon, dass Text und Bewegung in dem Sinne eine Rolle spielen, dass wir gucken, wie können wir manchmal vielleicht auch Anteile eines Textes ohne Sprache zeigen, darstellen. Das kann der Tanz ja irgendwie, ist Stimmungen, Bilder, das machen wir halt, weil wir eben nicht einfach nur uns hinstellen wollen und den Text irgendwie auswendig sprechen und das war's dann. Ich meine aber, das ist auch das, was man im Theater ja eigentlich immer macht. Da wird ja nie der Text nur rein gesprochen, wird ja immer mit Bildern gearbeitet, mit szenischen Umsetzungen. Das ist es, glaube ich, schon.
Aber ich finde auch so ein bisschen, Ihr Text jetzt in dem Roman hat ja auch so was Tänzelndes. In dem Sinne, so ging es mir, weil er eben einfach mehrfach wechselt, wie das sprachlich angelegt ist. Es gibt eben diesen digitalen Slang, so einerseits, diese kurzen Posts, die dann dort aufploppen. Dazwischen gibt es dann schon wieder so Passagen, das könnte ein kleines Gedicht sein. Und dann gibt es wieder so dokumentarische Ausführungen. Das wechselt immer. War das eigentlich so von Anfang an so beabsichtigt oder hat sich das dann so ergeben beim Schreiben?
Also beides. Es hat sich ergeben und dann habe ich aber auch gemerkt, das möchte ich so lassen. Damit war es irgendwie beabsichtigt, weil ich fand es für mich selber einfach vom Schreibprozess her dann interessant. Und ich glaube, auch um das zu transportieren, was ich da erzählen wollte, waren diese unterschiedlichen Schreibhaltungen, will ich mal sagen, auch wirklich wichtig. Gerade die Chats, das ist nämlich gar nicht so, dass die Chats so ganz original so wären, wie sie wirklich stattgefunden haben oder stattgefunden hätten können, sondern ich finde immer schon Dialoge in der Literatur, Dialoge im Schreiben extrem spannend, aber auch sehr herausfordernd, weil man darf eigentlich auf gar keinen Fall wirklich so schreiben, wie man reden würde. Das ist der Trick dabei. Man muss auch eine Kunstsprache erfinden. Da gibt es ja zum Beispiel das ganz berühmte Beispiel Der Fänger im Roggen. Das ist ja auch ein sehr mündlich orientierter Roman von J.D. Salinger. Und das war eine ganz eigene Kunstsprache, die er erfunden hat. Und da wurde immer gesagt, das klingt so wahnsinnig authentisch. Nicht nur in der Übersetzung ins Deutsche, sondern auch in der Originalsprache war das damals so. Und ich glaube, das ist so für mich sehr super interessant und spannend gewesen. Dadurch sind diese Chats eigentlich entstanden. Und es musste ja auf Deutsch sein. Also ich konnte das ja nicht, also ich musste mir das immer auch englisch gesprochen vorstellen. Und dann hat man noch den Übersetzungsanteil. Und zu den Rechercheanteilen zum Beispiel, da habe ich auch mir einfach überlegt, das möchte ich gar nicht in so eine ganz große fiktionale Form bringen in dem Sinne, weil ich davor auch eine Art von Ehrfurcht hatte vor diesen Tatsachen, die ich bei Recherchen auch rausgefunden habe. Das wäre mir manchmal irgendwie ein bisschen fahrlässig vielleicht vorgekommen, die dann in irgendwelche Dialoge zu packen, oder ich wüsste gar nicht, wie man das machen sollte, und fand die auch an sich schon eigentlich bildhaft und spannend genug.
Also da erhält sich ganz viel, was eben in diesen Chats ja angedeutet wird, und da wollte ich nochmal zu kommen, zu diesen Chats, die jetzt zu verschriftlichen, sagen wir, das war es ja nicht. Das ist ja, also ich könnte mir vorstellen, dass man da auch erst Befürchtungen hat, weil es liest sich ja dann, es ist sehr sperrig. Man sieht es ja auch im Buch, es ist ganz anders abgehoben. Hatten Sie da irgendwie auch so ein bisschen Berührungsängste, das dann so umzusetzen erstmal? Wo lag dann auch die besondere Schwierigkeit in der Übersetzung?
Nee, ich hatte da, also ich wusste von Anfang an zum Beispiel, dass es auch am besten so gesetzt werden soll. Also das sollte nicht jetzt in den Fließtext eingehen, weil ich das, ich fand es einfach interessant, das so zu machen. Und es hatte nämlich auch, das kam auch noch dazu, dass diese Chat-Sprache eigentlich etwas ist, was tatsächlich bei aller Profanität, die sie manchmal hat, ist es aber auch eine Sprache, wie man sie in Gedichten auch verwendet. Oder in Gedichten muss man auch eigentlich, man hat viel weniger Platz. In einem Chat hat man auch nicht viel Platz. Da schreibt man nie Romane und will aber trotzdem etwas transportieren. Das macht man bei Gedichten exakt auch. Und das, ich glaube, da, weil ich ja auch Lyrikerin bin, kam das natürlich auch noch dazu. Deswegen hatte ich da eigentlich nie Scheu davor. Das war irgendwie von Anfang an klar, das so zu machen.
Aber weil Sie auch zum Beispiel, Sie beschreiben sehr deutlich auch die Emojis, ja, und diese einzelnen Gefühlszustände, das ist schon auch irgendwie eine interessante Ergänzung dann nochmal zu dem Ganzen. Und hebt aber sozusagen, wie gesagt, auch ein bisschen im Text dann erstmal. So muss man erstmal dran sich überlegen, selbst das für sich darstellen und übersetzen, sich ein Bild schaffen von dem Emoji, was sie dort beschreiben erstmal, Lenkt, führt erstmal wieder auf eine andere Spur. Ja.
Ich denke aber auch, dass das auch genau das Schöne war, wenn man die Emojis einfach abgedruckt hätte, die sind ja wirklich manchmal auch langweilig. Aber wenn man die in so eine Sprache bringt, also da kommen in dem Buch auch noch andere vor. Es gibt ja nicht nur diese Smileys, es gibt ja auch so alle möglichen so Vampire und das zu verschriftlichen, das hat schon auch Spaß gemacht. Sie denkt einmal eine Reihe von Emojis in Bezug auf ihr Alter. Und da kommt eben so der zu Eis gefrorene blaue Smiley, der grüne Vampir mit den mittellangen Haaren. Und das war natürlich dann schön.
Das ist auch sehr witzig. Also viel Witz findet Platz in diesem Roman. Ganz herzlichen Dank, Martina Hefter, für das Gespräch.
Sehr gerne. Danke.